Hallo, liebe Zuschauer von Eingeschränkt TV. Nach 2 Jahren mal wieder auf Besuch beim Dr. Hans-Joachim Marz. Herr Marz, vielen Dank, dass wir heute mit Ihnen über Ihr neues Werk Die Angstgesellschaft sprechen können.
Ja.
Ja. Wir hatten uns im Vorgespräch ganz nett unterhalten, auch schon das ein oder andere Mal gelacht. Das ist sehr wichtig in der heutigen Zeit. Vielleicht, Herr Marz, zunächst zu Ihrem Motiv. Na, seit dem Anfängen dieser Corona-Pandemie sind ja auch schon über 2 Jahre vergangen. Sie haben Erfahrung gesammelt und wahrscheinlich aus diesem Grunde auch ein neues Buch geschrieben, Die Angstgesellschaft. Welche wesentlichen Veränderungen haben Sie denn in der Gesellschaft wahrgenommen und was hat Sie bewogen, dieses Buch zu schreiben?
Na, es gibt ein allgemeines Motiv und ein spezielles. Das Allgemeine ist, seitdem ich schreibe, also seit der Wende, dass ich in meiner Arbeit als Psychotherapeut, als Psychoanalytiker Informationen von Menschen bekomme, die in Not sind, die sie normalerweise nicht wahrhaben wollen, geschweige denn jemand anderem mitteilen. Und in der Not muss man so tief wie möglich in die Seele eindringen. Und da habe ich mir gedacht, das sind so wichtige, zum Teil auch erschreckende Erkenntnisse, die Menschen haben, das muss in die Öffentlichkeit. Das betrifft alle, nicht nur Psychotherapiepatienten. Manchmal denke ich, die Psychotherapiepatienten sind sowieso die Gesünderen, weil sie schon festgestellt haben, dass mit ihnen irgendetwas nicht mehr stimmt, also sie in einer falschen Entwicklung sind gegenüber denen, die das nicht wahrhaben wollen.
Stimmt mit diesen Menschen was nicht oder nehmen die nur wahr, dass in der Gesellschaft was nicht stimmt?
Ja. Die nehmen wahr, dass an der Gesellschaft was nicht stimmt, leiden daran und werden daran krank und kommen dann als Patient, wo man denkt, naja, das sind jetzt die armen Kranken. Nein, aber im Grunde genommen sind es die, die abbilden eine Störung im sozialen Zusammenleben, in der Gesellschaft, eigentlich eine gesunde Reaktion ihrer Störung. Also das ist meine allgemeine Motivation, seitdem ich darüber schreibe. Und hier speziell, ich habe so viel in den letzten 2 Jahren mit Ängsten von Menschen zu tun gehabt. Verstimmung, Depressionen, Einschüchterung, Hemmungen, an denen man natürlich krank wird. Und bei dem Versuch, das zu verstehen, ist mir deutlich geworden, da stimmt etwas nicht an der politisch-medialen Darstellung der Pandemie. Da wird etwas permanent übertrieben. Es wird den Menschen Angst gemacht, was ich schon für politisch völlig abwegig halte, denn die Politik hat eigentlich genau das Gegenteil, dafür zu sorgen, dass die Menschen die Wahrheit erfahren, beruhigt sein können, sich sicher fühlen. Und diese Politik, Angst zu schüren, hat natürlich dazu geführt, dass die meisten Menschen, die sowieso auch Ängste in sich tragen, die sie normalerweise aber gut vertuschen können und kompensiert haben, das wird plötzlich aufgewühlt. Und diese, wenn man so will, Folgewirkung der Pandemiepolitik ist im Grunde genommen für mich inakzeptabel, weil sie krank macht. Und dass diese Wirkung überhaupt nicht beachtet wird, das hat mich bewogen, dieses Buch so zu schreiben und natürlich der Frage nachzugehen, was ist das für eine Politik, die das offensichtlich beabsichtigt? Liegt ein Plan dahinter, den Menschen so Angst zu machen?
Da kommen wir gleich drauf. Sie haben gesagt, wer permanent in Angst lebt oder wer in diesem seelischen Alarmzustand sozusagen verharrt, das macht krank. Macht das nur seelisch krank oder macht das auch körperlich krank?
Natürlich. Also wir wissen ja, die Psychosomatik ist immer eine Verbindung zwischen seelischen und körperlichen Reaktionen. Angst macht Stress, das schüttet entsprechende Hormone aus. Die wirken sich auch somatisch oder körperlich aus. Also die Fülle psychosomatischer Symptome, weiß ich, von Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, hohen Blutdruck, Magen-Darm-Verstimmung, die ist zunehmend verbreitet. Also auch im Zusammenhang mit der Angst. Aber nicht nur, dass Angst Stress macht und damit seelisch und körperlich psychosomatisch krank macht, sondern Angst verändert auch das Sozialverhalten.
Ja.
Also man wird verunsichert und dadurch abhängiger gibt meistens das vernünftige Denken auf und hofft auf Erlösung von außen, von oben meistens, leider. Ja.
Ja gut, aber Angst ist ja in unserer Natur auch eine wichtige Reaktion, Funktion. Na, ich habe mal irgendwann mitgekriegt, Angst führt dazu, dass ich entweder die Flucht ergreife oder erstarre, also mich überhaupt gar nicht mehr zeige, nicht mehr bewege oder im anderen Fall auch angreife. Wie nehmen Sie denn das jetzt wahr, wie die Menschen damit umgehen?
Naja, Sie sagen es, Angst ist unvermeidbar. Angst signalisiert eine Gefahr. Und da wird der Mensch drauf eingestellt, hormonell, Blutdrucksteigerung und so weiter, dass er entweder kämpfen oder fliehen kann. Das ist in einer zivilisierten Gesellschaft schwierig. Also was heißt denn das Kämpfen? Kann ich zuschlagen? Kann ich den Angreifer, der mir Angst macht, einfach körperlich mit Gewalt bedrohen oder so? Oder kann ich fliehen? Kann ich aus einer Situation, einer Arbeitssituation, wo mir Angst gemacht wird, einer politischen Situation, einfach abhauen?
Also jetzt gerade im Moment muss ich sagen, was in mir hochkommt, ist natürlich genial, so eine Angst vor einem Virus.
Richtig.
Na, vor allen Dingen eins, das weltweit offensichtlich grassiert. Erstens, ich kann nicht fliehen und zweitens, ich kann es nicht totschlagen. Wobei, die Politiker wollen ja genau das machen mit der Impfung.
Ja, aber dadurch entsteht das, was Sie auch genannt haben, als drittes die Schockstarre. Also wenn man weder fliehen noch angreifen kann, erstarrt man vor Schreck. Und das ist im Grunde der Faktor, der krank macht. Da bleibt man in einer Stresssituation, denn Kämpfen oder Fliehen setzt ja das um, was hormonell in Gang gebracht worden ist, nämlich durch Bewegung und so weiter. Also die Schockstarre ist die eigentlich krankmachende Reaktion und, wenn man so will, die politisch beabsichtigte, gewollte, dass Menschen jetzt nicht mehr handeln, nicht mehr denken, nicht mehr rational antworten auf die Situation, sondern eben erstarrt sind und sich letztlich dann alles sagen und gefallen lassen, was politisch gewollt wird. Also man macht in der Schockstarre den Menschen handlungsunfähig, abhängig und zunehmend wieder erlösungsbedürftig, also autoritätshörig. Gibt es bitte jemanden, der mich jetzt aus dieser Schockstarre befreit?
Herr Marz, es ist ja jetzt schon angeklungen. Na, Sie haben gesagt, ist da ein Plan dahinter? Wird das politisch missbraucht? Wie ist denn Ihre persönliche Haltung zu diesem ganzen Thema jetzt rückblickend? Ist dieser Coronavirus, ist diese Krankheit, ist die so eklatant, dass diese Maßnahmen auch nur im Ansatz gerechtfertigt wären? Oder ist diese Streckfolter, 2,5 Jahre Angst und wahrscheinlich im Herbst geht es weiter, ist die ein Instrument der Politik, uns in dieser Hilflosigkeit, in dieser Starre zu halten? Und wenn ja, mit welchem Ziel?
Also davon bin ich überzeugt, dass das so ist. Man konnte am Anfang denken, es kommt eine Infektionsgefahr. Ja, da muss man vorsichtig sein, muss man sich vorbereiten und so weiter. Das halte ich noch für normal. Aber sehr bald war ja erkennbar, es ist kein Killervirus. Also die prognostizierten Millionen Toten sind nicht passiert. Und alles Weitere ist dann so auffällig gewesen, also dass man permanent Ängste schürt durch nicht belegte Zahlen. Also wenn man Neuinfektionen genannt hat, jeden Tag waren das im Wesentlichen Testergebnisse und keine Aussage über die Erkrankung oder Erkrankungsschwere.
Ein positiver Test oder mit oder an.
Ja. Ja. Und also diese permanente Überziehung der realen Gefahr, ja, dass man immer darauf Wert gelegt hat, ist ganz, ganz schlimm. Und dazu passte dann, und deshalb der Gedanke an einen Plan, dass Kritik nicht mehr geäußert werden durfte, dass die Medien im Grunde genommen, die öffentlich-rechtlichen zumindest, fast vollständig versagt haben, dass es keinen investigativen Journalismus mehr gab, der die Zahlen, die dann offiziell verlautbart wurden, in Frage gestellt hätten.
Zumindest kein, der von der GEZ finanziert wurde.
Ja, ne?
So. Also, ihr habt die Chance, uns was in die Kasse zu schmeißen. Vielen Dank im Voraus. Und ja, eigentlich braucht es so ein Format wie Eingeschränkt TV oder andere alternativen Medien nicht, wenn die Öffentlich-Rechtlichen ihren Job machen würden. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr uns konsumiert, ja, euch aber bei euch bleibt, eigene Gedanken macht. Na, auch wir können mal falsch liegen, logischerweise. So, aber wir wollen beide Seiten einer Medaille zeigen und eben nicht nur eine. Na, also das war der Werbeblock. Sie verzeihen, sehr geehrter Herr Marz. Aber wenn wir schon beim Thema Journalismus sind. Also die haben versagt. Aber meiner Meinung nach hat die Politik ja auch versagt, indem sie fragwürdige Experten heranzieht, andere quasi diskreditiert. Na? Da gibt's Hausdurchsuchungen, da gibt's Kontosperrungen, nur weil jemand eine andere Meinung hat. Wie ist denn Ihr Blick auf die heutige Gesellschaft, was die Medien und die, ich sage jetzt mal, die etablierten Parteien angeht?
Naja, wenn ich praktisch nur an die Dramaturgie meiner Bücher erinnere, dann komme ich eigentlich zu einem Ergebnis, also das falsche Leben, das den Menschen aufgenötigt wird, in einer narzisstischen Gesellschaft, die narzisstische Gesellschaft als Kompensation des eigentlich entfremdeten Lebens, muss in die Krise kommen, weil es falsches Leben ist. Und in der Krise entsteht Feindbilder, Spaltung der Gesellschaft, also die Geimpften und die Ungeimpften, die Befürworter und die Kritiker der Maßnahmen und heute Russland für oder gegen. Also der Krieg setzt die Spaltung fort. Also im Grunde genommen ist das Ergebnis einer gesellschaftlichen Fehlentwicklung, einer Normopathie, einer in dem Sinne narzisstischen, finanzkapitalistischen Normopathie, zwangsläufig muss das in eine Krise führen. Und in dieser Krise sind wir. Und ich meine, der Plan, den man erspüren kann, den man auch zunehmend mit entsprechenden Belegen bestätigen kann, ist der, dass das Ende, der Kollaps dieses Systems dadurch verhindert werden soll, dass es eine neue Verteilung, eine neue Weltordnung, eine neue Normalität geben soll, zugunsten der bisher schon bestehenden Eliten, vor allen Dingen der Finanzeliten. Man kann sagen, dass die Krisen oder die kritischen Entwicklungen unserer Gesellschaft, Umwelt, Klima, Migration, Energie, Finanzen, soziale Gerechtigkeit, sind so in eine kritische Grenze gekommen, dass eigentlich klar ist, so kann es nicht weitergehen. Und was wir jetzt erleben, ist nach meiner Einschätzung die zugespitzte Form, das falsche Leben noch sozusagen eins draufzusetzen. Noch falscher zu machen, zugunsten eben der Eliten und zum Nachteil eben der breiten Schichten der Bevölkerung.
Okay, jetzt kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere, der diesen Beitrag sieht, natürlich auch jetzt seine Schwierigkeiten hat mit so ein paar Begriffen wie zum Beispiel Narzissmus, Normopathie und so weiter. Vielleicht wollen wir erstmal die Normopathie beschreiben, ja, mit anderen Worten. Wie würde das gelingen?
Der Begriff besagt, dass das Gestörte, das Pathische für normal gehalten wird. Und zwar aus einem einfachen Grund: Wenn eine Mehrheit etwas für richtig hält, fällt im Grunde genommen die Kritik in sich zusammen, denn Menschen sagen, na, wenn das alle so machen und denken und sagen, dann wird es schon stimmen. Mhm. Und dann fragt man nicht mehr kritisch hinterher. Und wenn dann auch noch die mediale Kritik versagt, ne, dann glaubt man eben, dass Gestörte, dass das richtig und normal sei. Und ich will noch was eins wichtig ist. Es gibt nämlich ein ganz wesentliches menschliches Grundbedürfnis. unbedingt dazuzugehören.
Ja.
Ja? Nicht ausgegrenzt werden. Ja. Man möchte dazugehören. Und dieses Grundbedürfnis ist so massiv, so stark, ja, dass man selbst in eine Normopathie mit Verbrechen sich beteiligen kann. Also ich denke, Nationalsozialismus ist ein Beispiel dafür, Kommunismus ist ein Beispiel dafür, dass wenn dann die Mehrheit das für richtig findet, dann ist man offensichtlich auch als Durchschnittsbürger bereit, selbst kriminelles, verbrecherisches Tun mitzumachen, nur um dabei zu sein.
Was die Mehrheit auch macht, weil ich dazugehören will.
Dann kann es ja auch nicht falsch sein.
Ja, ja? Super. Also ich erinnere mich jetzt an meinen persönlichen Aufwachprozess. Da ging es eigentlich mehr oder weniger ums Verständnis im Finanzsystem. Und irgendwann hatte ich dann so ein Sendungsbewusstsein und habe gesagt, ich muss das doch jetzt erklären. Ja, sag mal, seht ihr das nicht, was hier los ist? Und komischerweise, es sah fast niemand. Alle haben gesagt, wieso, das war doch schon immer so und hin und her. Und dann sage ich, siehst du die Systemfehler nicht? Ja, nee. Und irgendwann kam ich dann ans Zweifeln, so nach dem Motto, ich dachte, die ganze Welt ist verrückt oder könnte es sein, dass ich alleine verrückt bin?
Ja. So.
Und ich glaube, das ist in diesem Aufwachprozess eben die Gefahr.
Ja.
Na, und mir hat es zum Beispiel sehr geholfen, dass ich dann Kontakt fand zu Menschen, die ebenfalls die Fehler gesehen haben. Das war zwar eine Minderheit, aber ich war nicht mehr allein. Das war ein ganz wesentlicher Punkt. Narzissmus. Ne? Sie bringen hier den Narzissmus und den Finanzkapitalismus, ne, quasi in einen Zusammenhang. Ja? Und der hat aber seelische Ursachen wiederum. Ne? Wollen Sie uns da noch mal ganz kurz reinhelfen?
Ja, Narzissmus muss man so verstehen. Es gibt einen gesunden Narzissmus, der besagt, der Mensch weiß, wer er ist. Also ich bin so und ich bin okay, ist gut so und ich kenne auch meine Grenzen und meine Schwierigkeiten. Ein solcher gesunder Narzissmus ist getragen davon, dass man auch in seiner frühen Entwicklung erfahren konnte, mein Kind, du bist gut, du bist gewollt, wir lieben dich und so weiter. Das findet aber immer weniger statt. Die meisten Kinder werden nicht mehr um ihrer selbst willen geliebt, sondern sie sollen sehr schnell herausfinden, wie sie sein sollen, dass sie die Erwartungen der Eltern, der Kitas, der Schule und der Gesellschaft erfüllen.
Also das, eine Art Konditionierung.
Genau.
Wenn du das tust, was wir von dir wollen, dann bekommst du Anerkennung, zumindest bekommst du keinen Stress.
Ja.
Und das macht man 3-4 Mal und dann hat man schon eine gewisse Konditionierung.
Und das ist aber eine Entfremdung, weil man nicht so bestätigt, verstanden, letztlich geliebt wurde, wie man es gebraucht hätte, hat man gelernt jetzt, was ich tun muss. Also
ich muss was tun, um geliebt zu werden.
Vor allen Dingen Leistung. Ne?
Also, oder entsprechen.
Genau so.
Ja? Ja,
und dann macht man Karriere, indem man leistet, aber ist eigentlich auf dem falschen Weg. Man ist in der Entfremdung. Man kann sich Liebe nicht verdienen. Mhm. Liebe wird geschenkt oder eben nicht.
Entweder ist er bedingungslos oder es ist ein Tauschgeschäft. Genau. Ne?
Und das ist die narzisstische Störung, dass man jetzt glaubt, man könne sich Liebe verdienen durch Anstrengung, durch Leistung. Und da das nicht möglich ist, muss im Grunde genommen das Bemühen, sich etwas zu verdienen, immer mehr gesteigert werden. Das heißt, die narzisstische Störung führt ohne letztlich Chancen der Rettung in die Sucht. Ja, man muss immer mehr machen.
Ist es immer mehr leisten oder ist es immer mehr anhäufen, immer mehr nach außen glänzen, immer mehr Attribute an sich hängen? Ist das immer Leistung oder ist das nicht irgendwo auch ein Selbstbetrug?
Ja, das gehört zusammen, denn wozu leistet man? Man leistet für Geld, für Anerkennung, für Macht, für Karriere. Ja, das heißt, man bläht sich narzisstisch auf. Der Narzisst wächst in ein Größenselbst. Das heißt, er verhält sich so, dass er jetzt nach außen vorgibt, ich bin doch toll, ich bin doch großartig und versucht das auch zu beweisen und in einer narzisstischen Gesellschaft gelingt das scheinbar ja auch, weil man dadurch erfolgreich ist und Karriere macht, aber es ist süchtig. Und deshalb muss im Grunde genommen eine narzisstische Gesellschaft, eine normopathische narzisstische Gesellschaft, muss in die Krise kommen, weil sie eben eine Sucht von einem Suchtmechanismus getragen wird, okay. Immer mehr, immer weiter, immer höher.
Und
das ist am Ende eine Störung, muss eine Krise herbeiführen.
Genau, also die Entfremdung von mir selbst, ja. Die der Narzisst wahrscheinlich selber gar nicht wahrnimmt.
Ja. Im Gegenteil. Er erfährt ja, wenn ich mich so großartig verhalte, dann komme ich an die Spitze, dann werde ich erfolgreich, dann werde ich verehrt, habe ich Fans und so weiter.
Ja. Also Sie unterscheiden ja zwischen dem Ich und dem Selbst. Ja? Ich persönlich nutze da andere Worte. Vielleicht, ich sage, das ist der Geist und die Seele. Ja? Die Seele, die ist in mir drin, wenn ich schon geboren werde. Und der Geist, den kann ich entwickeln, je nachdem, wie ich geprägt werde, was ich lerne. Aber im Prinzip, wenn ich dem Ich folge, ja, zu dem ich wiederum Geist sage, dann bin ich manipulierbar. Ja, durch die Gesellschaft, durch die Erziehung, durch meine Eltern und natürlich in den ersten Lebensjahren ganz extrem. Na, später dann durch die Medien, die Politik, meinen Partner und was halt gerade Mode ist, wie ich dann Anerkennung finde. Wenn ich mich entfremde, na, dann bedeutet das ja, dass die Gesellschaft mich dann für mein Verhalten belohnt oder scheinbar belohnt, wenn ich sozusagen das tue, was die Gesellschaft von mir erwarte, aber nicht mehr meinem Inneren folge. Ja, das ist die Entfremdung. Und wozu führt das?
Naja, die Entfremdung, wie gesagt, führt entweder in die Krankheit, in die Sucht immer mehr, ja, oder wenn man sie sozial ausagiert, dann in Spaltung, in Herrschaft über andere, in Gewalt, auch in soziale Gewalt. Und am Ende braucht die Gesellschaft, auch der Einzelne, den Gegner, das Feindbild, an dem er sich jetzt abreagieren kann. Der Narzisst ist immer einer, der sich selber höher einschätzt, aber alle anderen abwerten muss. Dann wird auch die Relation seines Gefühles, ich bin doch wirklich großartig, noch größer und besser, wenn er sich überhöht und andere abwertet. Und was Sie mit Selbst oder Ich nochmal sagen, ja, das Selbst ist das, was wir mitkriegen. Also das ist Natur, Genetik, Gottesgeschenk, wie Sie das haben wollen. Im Grunde genommen wäre die Gesellschaft durch die Kitas und die Eltern vor allen Dingen verpflichtet, dieses Selbst zu pflegen, genau abzuspüren, wie ist denn dieser neue Mensch, der geboren ist, jetzt besonders und was kann man entwickeln?
Also die Eigenarten auch zu fördern.
Ja. Ja. Und da das nicht geschieht, werden die Kinder von Anfang an verführt, Ich-Leistungen zu vollbringen, also was man lernen kann. Man lernt dann, was von außen anerkannt wird. Und wenn diese Anerkennung von außen eben eine Fehlbedeutung hat, also nennen wir es mal Geld, Profit, leiste was, sei tüchtig, damit du auch viel verdienst.
Und also so. Was uns dann, nicht unbedingt glücklich macht, was uns auch nicht gesund macht.
Da wird das Ich überhöht und das Selbst bleibt unentwickelt oder verstört oder gehemmt.
Ja. Jetzt bekommen das ja die meisten gar nicht mit, dass sie quasi aufgrund der äußeren Einflüsse und Prägungen quasi zum Spielball anderer Interessen geworden sind. Wie findet man da zurück? Kann da eine Hypnose helfen?
Also Hypnose ist hat eine spezielle Wirkbereich, aber in dem Zusammenhang würde ich jetzt überhaupt noch nicht an Hypnose denken, sondern es ist ja erstmal so, wie kriegt man das mit? Man kriegt es mit durch Erkrankung, indem man sich nicht mehr wohlfühlt. Also die Symptome, das, woran man leidet oder wenn man eben psychosomatisch erkrankt oder depressiv oder eben mit Angstzuständen, ist das ein Signal dafür, dass man falsch lebt, dass man in der Entfremdung ist. Ja? Oder aber, häufig ist es ja so, man kriegt es lange Zeit nicht mit, erst spät, entweder durch eine Krise, meinetwegen Herzinfarkt oder so, oder aber, dass es man in der Gesellschaft jetzt anfängt, Feinde zu brauchen, zu spalten. Also die Hetze gegen Andersdenkende, gegen Kritiker, gegen Ungeimpfte, gegen Russen oder was, ist für mich ein Zeichen für die für den Gefühlsstau derjenigen, die sich für in Ordnung halten, für gesund, die aber gar nicht merken, dass sie ihre Störung jetzt nach außen tragen und praktisch Feinde brauchen, Gegner brauchen, an denen sie sich jetzt abreagieren können, die nicht mehr in der Lage sind zu erkennen, dass der Andersdenkende, der andersartig Lebende eben auch ein Recht hat oder Recht haben kann in seinen Ansichten. Das ist die soziale Aus. Also entweder wird man krank, sage ich immer, oder böse.
Krank oder böse?
Ja.
Ich habe den Eindruck, dass es bei unserer Politik sich um Kranke und Böse handelt.
Ja.
Wie narzisstisch müssen die sein, die uns quasi Grundrechte abstrittig machen wollen mit irgendwelchen Verordnungen, die noch nicht mal Gesetzesrang haben, geschweige denn Grundrechte im Grundgesetz auseinandersetzen dürfen. Wie narzisstisch muss zum Beispiel ein Richter sein, der sagt, die Verordnung geht übers Grundgesetz und das ist jetzt halt mal so eine Sache, da müssen wir jetzt mal durch. Muss er nicht bescheiden sein und sagen, nein, das geht so nicht? Ne? Also wo bleibt die Eigenverantwortung? Sind wir auf dem Weg in eine Gesellschaft, wo das, was wir Gewaltenteilung in der Theorie nennen, inzwischen sehen, dass es, ja, wie soll ich sagen, diese Gewaltenteilung gar nicht mehr gibt, sondern dass im Prinzip diejenigen, die sich gegenseitig einbremsen sollen, ich spreche auch über die etablierten Medien, möglicherweise uns quasi alle gemeinsam vergewaltigen?
Naja, das wäre das Symptom der Gesellschaftskrise. Man fragt sich ja, warum versagt die größte Teil der medialen Welt? Weshalb versagen zunehmend die Gerichte? Weshalb wird sozusagen der Rechtsstaat ständig aufgeweicht oder unterhöhlt? Meine Diagnose dazu ist, vorhin auch schon so genannt, eine solche normopathische, narzisstische Gesellschaft muss in die Krise kommen. Und dann sind im Grunde genommen alle, die sich in dieser Gesellschaft bisher eingerichtet haben, angefragt und müssten anfangen, ihre eigene Beteiligung an einer gesellschaftlichen Fehlentwicklung zu erkennen. Und wer das jetzt tut, wird gemobbt. Also das erleben wir ja. Ein Richter, ein Polizist, ein Soldat, ein Wissenschaftler, ein Arzt, der jetzt sagt, Moment mal, hier stimmt irgendwas nicht, ich sehe das anders, wird gemobbt, wird diffamiert, wird ausgegrenzt. Das heißt, diejenigen, die an der Macht sind, müssen auch eine solche Angst haben, dass sie mit ihrer bisherigen Machtstrategie nicht mehr wirklich erfolgreich sind, dass das in Frage gerät. Vielleicht gibt es auch bereits eine Ahnung davon, dass irgendwas an dieser Einstellung, an der Selbstbeteiligung, dass das falsch war, dass etwas nicht stimmt. Und je größer diese Ahnung ist, desto mehr wird in der Regel dafür gesorgt, dass andere beschimpft werden und beschuldigt werden.
Also, Sie sagen, bei den Verantwortlichen in der Politik, in den Medien herrscht vielleicht auch schon Angst. Ja, sie verbreiten Angst. Die Menschen bekommen Angst. Das ist das Thema Ihres Buches, die Angstgesellschaft. Alle handeln irgendwo aus Angst. Und niemand kann so richtig fliehen, agieren, zumindest nicht der kleine Betroffene, der genötigt wird, eine Maske zu tragen und seine Pizzeria zu schließen zum Beispiel. Und das macht krank. Und die Krankheit wiederum ist der Punkt, ne, der uns bewusst macht, hopp, hier ist was falsch, da müssen wir genau hingucken. Weil davor merkt man es nicht.
Ja. Ne?
So, das ist die Zusammenfassung für Ihr Buch. Vielen Dank soweit für euch. Leseempfehlung. Vielleicht auch, was das mit den Prägungen aus der Kindheit, die mütterlicherseits, die väterlicherseits gestört sein können, auch im späteren Leben dann mit euch macht und was man daraus lernen kann zur Selbsterkenntnis. Ich möchte mich erstmal für diesen ersten Teil des Interviews bedanken, sehr geehrter Herr Marz. Im zweiten Teil halten wir uns nicht mehr an dem Buch fest, sondern an der aktuellen Sicht der Dinge. Na, seid gespannt, bis zum nächsten Mal.